Wir feiern den ersten Advent und unser Thema ist Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und ich freue mich, dass die Lieder das so ein bisschen miteinander verbunden haben, dass wir Advent feiern dürfen, dass wir Freude an Lichtern haben, einer Jahreszeit, die dunkler ist, dass wir dekorieren dürfen, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass Jesus Christus als Kind auf die Erde gekommen ist. Und gleichzeitig schauen wir nach vorne und sehnen uns hoffentlich als seine Kinder auf sein Wiederkommen, das irgendwann mal vor uns in der Zukunft sein wird. Und dazwischen befindet sich unser Leben, 2020. Und die Bibel ermutigt uns an ganz vielen Stellen und beschreibt uns, wie dieses Leben aussehen soll oder wie es vielleicht aussieht, obwohl wir das gar nicht so empfinden. Und dieses Thema Glaubenskampf, ich weiß nicht, ob du das Empfinden hast, ich stecke da drinne, ja. Und ich glaube, manchmal lässt Gott es auch zu, weil hier eben auch Zeugnisse waren über Gesundheit, dass Gesundheit uns manchmal auch eine gewisse Herausforderung ist, weil bei Gesundheit, bei dem Thema Gesundheit, da kommen wir ins Kämpfen, da fangen wir uns an, Gedanken zu machen über unseren Körper, wie funktioniert er, wie kann man ihm helfen. Und darüber, wenn wir darüber auch in diese geistliche Dimension hineinkommen, glaube ich, ist uns allen sehr geholfen, gerade wenn wir diese Anliegen auch teilen und wissen, wir haben einen wunderbaren und großartigen Gott, der in diesem Thema drinne steckt und weit über unser Vermögen hinaus helfen kann. Die jüngeren Leute unter uns werden dieses Spiel kennen, Fortnite. Da es um einen Kampf geht, dachte ich, ich nehme mal so eine Parallele. Das ist ein Online-Spiel, was man am PC spielt. Die Statistik sagt, dass bis letztes Jahr ungefähr 125 Millionen Menschen dieses Spiel gespielt haben. Also es ist bekannt in dieser Welt, jüngere Leute kennen es mehr. Es ist ein Spiel, wo 100 Personen, die an diesem Spiel teilnehmen, auf einer virtuellen Insel ausgesetzt werden. Und dort geht es darum, die Insel in Besitz zu nehmen und da stören andere, da gibt es Gegner und am Ende übrig zu bleiben. Man ist gut in Spielen wie solchen, wenn man die Regeln verstanden hat und wenn man das grundsätzliche Prinzip verstanden hat. Das grundsätzliche Prinzip ist das, ich bin dann alleine oder mit einer Gruppe von Leuten und da gibt es dann 96 bis 99 Gegner. Und jedem, der das Spiel spielt, ist bewusst, es ist ein Kampf, der da stattfindet. Also ich klicke mich nicht in dieses Spiel ein, um mit jemandem zusammenzuspielen, sondern ich spiele gegen die anderen. Und jedem ist klar, es ist ein Kampf. Und ich weiß nicht, ob uns das, oder wir würden vielleicht sagen, ja klar, das ist selbstverständlich. Aber ich glaube, für uns Christen und für uns als Gemeinde ist das vielleicht manchmal nicht ganz so bewusst. Wir befinden uns in einem Kampf. Ja, wenn wir so als Gemeinde zusammen sind und einen Gemeindetag feiern und herrliches Fleisch auf dem Grill liegt und das Buffet voll steht und wir uns einander freuen können und es uns gut geht und auch sonst im Leben vielleicht rückt dieses Bewusstsein des Kampfes vielleicht nicht so in den Vordergrund. Und vielleicht hört sich das jetzt auch so kriegerisch an. Also wo sind die Waffen, die wir uns anlegen müssen? Dazu kommen wir gleich. Das sind ganz interessante Ausrüstungsgegenstände, die die Bibel sagt, die wir haben dürfen. Aber keine Sorge, das soll auch nicht furchterregend sein, sondern das Gute ist, dass das Wort guter Kampf da drin steht. Also es geht um etwas Gutes, was wir uns aber bewusst machen sollen und wo wir drinnen aktiv werden sollen. Und ich möchte mal den ersten Teil des Bibelabschnittes mit uns lesen. Wir finden den in 1. Timotheus 6. Und ich fange ab Vers 11 an. Wir gehen nachher nochmal zurück ab Vers 3. Dort steht, aber du, Mensch Gottes, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche uns zeigen wird zu seiner Zeit der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat und der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Da wir eben beten durften, vielleicht ganz kurz diesen Abstecher. Wir beten zu dem König aller Könige und dem Herrn aller Herren. Über ihm steht nichts. Und so dürfen wir voll Zuversicht und voller Glauben einfach auch beten. Dass Brötchen und Nutella und Aufschnitt nicht alleine auf den Tisch kommen. Ich glaube, das wissen wir alle. Wir sorgen uns drum und ich glaube, jeder von uns, ob in dem Gottesdienst morgens oder jetzt, durfte ein gutes Frühstück haben. Aber wie sehen wir das mit unserer geistlichen Versorgung? Bibellese, Gebet, Lehre, geistlicher Austausch mit Gläubigen. Sind wir darum genauso besorgt? Kümmern wir uns darum genauso? Können wir unterscheiden, was gute geistliche Nahrung ist und was uns eher hindert, vielleicht nicht so gute ist? Du trägst Sorge darum, dass du und deine Familie gut leben können. Weißt du auch, dass du und jeder von uns Gläubigen die Verantwortung mitträgt, dass der Leib von Jesus Christus, seine Gemeinde, auch gut versorgt ist? Wir richten uns das schön ein, wir waschen unser Auto, wir modernisieren unser Haus, kümmern uns um unseren Körper, sorgen für Erholung und sind modern unterwegs. Ist unser Anliegen für die Reinheit unseres Herzens genauso groß, dass wir uns auf einem geistlichen Standard und Stand bewegen, auf dem Weg der Heiligung, wie wir geistliche Wahrheiten für uns erkennen, dass wir sie auch umsetzen? Und ich denke, als Gemeinde und vielleicht auch als Einzelperson können wir das wahrscheinlich mit vollem Herzen als Ja beantworten. Und ich denke, auch der Timotheus, der konnte das. Und trotzdem sagt Paulus ihm hier und erinnert ihn dran, du Timotheus, es ist ein Kampf des Glaubens, in dem wir uns befinden. Und mach dir das bewusst in Zeiten, wo es gut geht, aber auch in Herausforderungszeiten. Und wie gesagt, es ist ein guter Kampf, den es sich lohnt zu verfolgen. Und da möchte ich gerade einsteigen. Ich möchte noch so ein bisschen bei diesem Begriff bleiben. Also als Christen müssen wir uns bewusst machen, es gibt einen Kampf. Und Satan als Gegenspieler Gottes möchte uns weismachen, dass es diesen Kampf nicht gibt. In dieser Situation stehen wir, in diesem Leben stehen wir, dass Satan alles dran setzt, um uns dieses Bewusstsein rauszunehmen, weil es damit unsere Einstellung, unser Herz und auch unsere Entscheidungen verändern würde. Und so, ganz kurz hier, Angriff auf Jesus. In Lukas 21, Vers 8 steht, und das ist, das steht, seht zu, lasst euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist herbeigekommen, lauft ihnen nicht nach. Also es beginnt schon beim Kern unseres Glaubens an Jesus Christus, dass Satan schon versucht, alles in Bewegung zu setzen, um uns von Jesus wegzubekommen. Auf einmal werden andere Personen aufstehen, sie werden uns vielleicht ähnliche Sachen versprechen, aber es werden Sachen sein, die sich vom Wort Gottes unterscheiden und da sollen wir einfach vorsichtig sein. Und das hat Jesus gleich ganz zu Beginn gesagt, wo er noch hier auf der Erde war. Dann gibt es den Angriff auf Gottes Wort, 2. Johannes 1, 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Auch da wieder der Ansatz an der Wurzel unseres Glaubens. Ist es wirklich so, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er der Retter ist? Oder gibt es vielleicht noch 2, 3, 15 andere Varianten, die diesen Text neutralisieren, dass Jesus sagt, ich bin der einzige Weg, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auch dort schon von vornherein. Und das ist heute nicht anders. Dann ein Angriff auf die Gemeinde. Und das ist vielleicht ein Punkt, der am meisten wehtut, wenn wir in Apostelgeschichte 20 lesen, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen und die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Menschen aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam. Das gab es zu jeder Zeit, das lesen wir in der Bibel und das gibt es auch in der heutigen Zeit. Und die Bibel fordert uns auf und bittet uns, da wachsam zu sein, weil auch im Miteinander Menschen da sein können, die uns von Jesus Christus wegbringen wollen und ein anderes Evangelium lehren wollen. Kämpfe für die richtige Person. Satan möchte uns Alternativen bieten. Ja? Die Bibel sagt, Jesus Christus ist das Zentrum unseres Glaubens, eins der ursprünglichsten Bekenntnisse zu Jesus Christus war, Jesus Christus ist Herr. Das ist eines der kürzesten Glaubensbekenntnisse. Wer das ausspricht, der bekennt Jesus Christus als Gottes Sohn und als seinen Herrn und nimmt ihn an. Und wir werden hier erinnert an das Zeugnis von Jesus Christus vor Pontius Pilatus, wo Jesus gefangen genommen worden ist und in dieser ganzen Situation drinne stark. Dort fragt Pilatus ihn, bist du der König der Juden? Und Jesus hat nur sehr wenige Worte gesprochen in dieser Zeit. Und eins der wenigen waren, du sagst es. Ja, ich bestätige es, dass ich der Sohn Gottes bin, dass ich der König dieses Volkes bin. Und eben gesagt, diese Verse aus 1. Timotheus 6, der König aller Könige, Herr aller Herren, dem sei Ehre und ewige Macht. Das ist die Person, für die wir aufstehen wollen, das ist die Person, für die wir unser Leben ausrichten wollen und unseren Glauben ausrichten wollen. Kenne den Auftrag und sei dir des Ausgangs bewusst dieses Kampfes. Beginnend mit den ersten Menschen, mit Adam und Eva, bis heute versucht Satan, die Gebote und die Lehre Gottes zu verdrehen. Die ersten Worte, die Satan an die Menschen richtet, hat Gott wirklich gesagt. Zweifelstreuend, verunsicherungsstreuend. Satan versucht uns, die Ewigkeitsperspektive zu rauben. Er möchte, dass wir im Hier und im Jetzt leben und nicht über unser Leben hier, über die Erde hinausdenken. Weil das unsere Sicht, unsere Perspektive ändert zu dem Jetzt und zu unseren Entscheidungen. Wir werden ermutigt, dass wir das Gebot unbefleckt und untadelig bewahren. Das Gebot des Glaubens, der Liebe zu Gott und zum Nächsten, das sollen wir reinhalten, das sollen wir festhalten, das sollen wir nicht wegnehmen, das sollen wir auch nicht hinzufügen. Der Mensch braucht Errettung. Das ist von vornherein klar und dieses Evangelium, dass wir Rettung brauchen, dass Jesus der Weg ist, das gilt es immer wieder und in jeder Situation hochzuhalten. Schuld sein zu lassen. Eduard sagte letzten Sonntag, Umstände, Lebensumstände mögen Schuld erklären, aber sie können nicht Schuld entschuldigen. Ja, Schuld, die die Bibel als Schuld nennt, müssen wir auch dabei belassen, aber den Weg da heraus zeigen zur Errettung, zum Leben, zur Vergebung. Und bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus gilt es, diesen Kampf des Glaubens zu kämpfen. Jesus ist bereits Sieger. Ja, es wird hier in diesem Text geschrieben, dass der König aller Könige, dass Jesus wiederkommen wird und dass wir durch das Wiederkommen Jesus den Sieg, den er schon festgemacht hat, dass er sichtbar werden wird. Ich kenne den Gegner. Auch dazu ein Vers aus Lukas 8, 44, 45. Dort steht sehr radikal, Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Der Kern, der Charakter, der Inhalt von Satan ist Lüge. Und Lüge bedeutet, immer von der Wahrheit Gottes wegzuführen, zu Alternativen, zu anderen Dingen. Das ist das Bestreben Satans. Das möchte er in unserem Leben bewirken, dass wir wegkommen von Jesus. Das soll uns bewusst sein. Und kenne deine Ausrüstung oder kenne deine Schutzausrüstung. Und hier sind wir bei dem, womit wir ausgerüstet werden sollen. Aber du, Mensch Gottes, fliehe das, das ist der Text davor, da kommen wir gleich noch zu. Jage aber nach der Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. In der Bibel werden wir Menschen sehr, sehr häufig mit Schafen verglichen. Und Schafe sind Fluchttiere. Also dort, wo Gefahr droht, dort stellen sie sich nicht einem Kampf, sondern sie laufen weg. Und hier werden wir ermutigt, es genauso zu tun. Im Kampf gegen Satan werden wir unterliegen. Und der Weg zum Sieg geht über Jesus Christus. Zu Jesus Christus zu laufen, bei ihm zu sein und der Weg zu fliehen, ja, zu Jesus zu kommen, geht über diese Begrifflichkeiten. Also wir sollen die Gerechtigkeit suchen, wir sollen Wahrheit hochhalten, wir sollen gerecht leben, wir sollen die Gebote Gottes in unserem Leben anwenden und präsent sein lassen. In einigen Übersetzungen steht Frömmigkeit, in anderen Gottseligkeit. Und ich habe für mich Gottseligkeit so definiert, glücklich, glücklicher, gottselig. Also ein Zustand, den ich in der Gegenwart Gottes empfinde, wo ich sage, ich brauche nichts anderes mehr. Ja, wo mir bewusst ist, dass ich in Jesus Christus und bei Gott alles habe, was ich zum Leben brauche, wo mein Leben auch mit all den Lebensumständen geborgen ist in dem Wissen, Jesus Christus ist der Herr und keine Angebote Satans mir etwas anhaben können. Das sollen wir fördern. Unseren Glauben, das heißt auch immer wieder Gottes Wort an uns ranzulassen und uns von Gottes Wort bestätigen zu lassen, dass Jesus Christus wirklich der Weg ist. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten, Geduld miteinander. Also eine Aufgabe, diesem Ganzen zu fliehen, heißt, geduldig zu werden, vielleicht mir selber gegenüber, dem Nächsten gegenüber und Dinge, die mich in Ungeduld kommen lassen, auch mit Gott zu besprechen. Und Sanftmut, nicht zu schnell verurteilend zu sein. Und wir merken, diese Begrifflichkeiten, die finden sich bei dem Thema Frucht des Geistes wieder. Also das, was Gott in meinem Leben durch den Heiligen Geist bewirken möchte, wie er mich verändern möchte, ist etwas, wo Gott mir eine Schutzausrüstung zur Verfügung stellt, um gegen die Verführung Satans bestehen zu können. Und das Gleiche finden wir bei der Waffenrüstung, die in Epheser 6 beschrieben wird. Gürtel der Wahrheit, Panzer der Gerechtigkeit, Schild des Glaubens. Wir finden die Sachen hier wieder. Und das Einzige, was bei der Waffenrüstung vielleicht noch so als Aktives dazukommt, ist, dass das Schwert, was als Wort Gottes bezeichnet wird. Also, dass wir die Bibel kennen und sie anwenden und uns dadurch auch in den Schutz Gottes begeben. Also, es ist kein Kampf mit Schwertern und Pistolen. Es ist ein geistlicher Kampf um dein und um mein Herz und um die Seelen der Menschen. Zurück. Wenn wir darin wachsen wollen, dann müssen wir diese Dinge, diese Waffen, diese Ausrüstung, die Gott uns zur Verfügung stellt, im Blick haben und sie fördern. Und Vers 11 ist in diesem Bibelabschnitt so ein bisschen das Scharnier. das die Tür zu Jesus Christus aufmacht und alle anderen Türen der Verführung, der Ablenkung schließt. Und so wollen wir uns einmal zu dem nächsten Abschnitt begeben, beziehungsweise zu dem vorherigen Abschnitt, ab Vers 3. Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die der Frömmigkeit gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist süchtig nach Fragen und Wortgefechten. Daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind. Die meinen, Frömmigkeit diene dem Gewinn. Ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns damit begnügen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Gehen wir nochmal ein bisschen zurück zu dem, was wir in dieser Predigtreihe alles hören durften und uns ins Bewusstsein rufen durften. Und das hat zu tun mit diesen heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus. Das Schöne ist ja, es gibt das Evangelium, die rettende Botschaft, die wir durch unseren Herrn Jesus bekommen haben. Und davon durften wir in der ersten Predigt hören. Es bedarf der Annahme des Evangeliums. Du und ich, und ich glaube die meisten, vielleicht auch alle von uns, haben das Evangelium annehmen dürfen und damit auch geantwortet auf die Einladung und auf das Bewusstwerden, dass ich ohne Jesus Christus verloren gehe. Daran verbirgt sich, wie gesagt, dass Jesus der einzige Weg ist, was wir im Glauben annehmen durften. Und dann das Thema Gebet, etwas Fundamentales, etwas Wichtiges im Gebet, im Leben eines Gläubigen. Das Einzelne wie auch das Gebet als Gemeinde zusammen, was mit ein Fundament und ein Baustein in unserer Nachfolge ist. Dann dort, wo Gläubige zusammenkommen, dort gibt Gott uns eine Struktur und eine Ordnung, einen Rahmen, wie wir als Gemeinde leben können, sodass Gott darin geehrt wird. Wir wachsen als Glaubende hinein und haben hoffentlich Vorbilder in unserem Leben, auf die wir schauen können, wo wir sehen können, ja, wie kämpft die Person vielleicht ihren Kampf des Glaubens? Wie wird bei ihr die Frucht des Geistes sichtbar? Wie bewegt diese Person sich und wo kann ich Maß nehmen? Dann der Blick auf die unterschiedlichen Menschen, die da sind, Diakonie, den Blick immer auf den Nächsten gerichtet, also von sich selbst mal wegschauend und die Hände frei zu machen und den Kopf und das Herz zu öffnen für die Menschen um mich herum. Und dann hineinwachsend, dass ich selber auch Vorbild werde, dass Menschen an mir Maß nehmen können und ich wiederum andere begleite und heute dieses Thema Kampf des Glaubens. Die heilsamen Worte von Jesus Christus, also das sind Fundamente, das sind Eckpfeiler, das sind Grundlagen, die wir als Christen brauchen, die uns helfen, wirklich in der Spur der Nachfolge zu bleiben. Und all diese Punkte zeigen, dass Glaube sich danach sehnt, gelebt zu werden. Dass es wichtig ist, darüber auszutauschen, darüber zu reden, aber am Ende muss es immer dahin kommen, dass wir Glauben umsetzen und dass man, wenn man diesen Text ernst nimmt, also sich nicht im Diskutieren verstrickt, sondern dass es darum geht, es praktisch werden zu lassen. Glaube spiegelt sich am Ende in der Tat in dem Leben. Und dazu soll dieses heilsame Wort Gottes dienen. Es soll uns Medizin geben, also es soll wie eine Medizin sein, die uns Orientierung gibt, die Liebe und die Wahrheit Gottes in einen Einklang zu bringen. Da ist Gottes Plan und dann ist meine Verantwortung, darin zu leben. Und der Glaube braucht diesen Kanal. Der braucht diesen Kanal, nämlich mein und dein Leben, um sich ganz praktisch zu entwickeln und zum Ausdruck zu kommen. Nochmal ganz kurz zurück zu diesem Aber du, Mensch Gottes. Mensch Gottes ist ein Begriff, der selten auftaucht in der Bibel und der seinen Bezug findet im Alten Testament und der Personen beschreibt, die durch die Wirkung des Heiligen Geistes in Gemeinschaft mit Gott lebten, also Botschafter Gottes. Und Paulus gibt hier Timotheus diesen Ehrentitel: Du bist Botschafter von Jesus Christus, beauftragt von Gott. Und seine Beauftragung gründet nicht in seinen Fähigkeiten und in seinen Talenten, denn wir sehen, wie immer wieder dort, wo Timotheus in der Bibel auftaucht, auch über seine Schwachheiten, über seine Hilflosigkeit, seine Unzulänglichkeit und auch sein Kampf mit Sünde gesprochen wird. Und ich finde, der Titel Mensch Gottes beschreibt schön, dass wir einerseits im Körper aus Fleisch und Blut stecken, der fähig ist zur Sünde, und andererseits sind wir Wohnung Gottes, sind Heilige und sind Gerechtfertigte. Und vielleicht können wir uns diesen Titel Mensch Gottes einfach merken und zu Herzen nehmen, weil das, glaube ich, beides gut zusammenbringt und uns hilft, diese beiden Bestandteile unseres Lebens zur Ehre Gottes zusammen zu leben. Dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, beschäftigt sich damit, wie erkenne ich Menschen, die nicht bei der heilsamen Lehre bleiben. Und dazu möchte ich mehrere Facetten einfach weitergeben. Einmal der Umgang mit dem Wort Gottes. Es stehen Streitfragen und Wortgefechte im Mittelpunkt. In Vers 4 lesen wir das. Es wird nicht zur Umsetzung und zum Leben gekommen, sondern es wird diskutiert mit dem Ziel, sich nicht unterordnen zu wollen, zu hinterfragen, nicht um zu lernen, sondern weil einem das Offensichtliche oder die Antwort, das Ergebnis vielleicht nicht passt. Ergebnisse und Ordnung nicht akzeptieren wollt, immer wieder für Unruhe sorgen und aus jedem Thema eine Wortschlacht zu machen. Der innere Mensch dieser Person beschrieben, dass sie ein Stück weit zerfressen sind von Neid und Hader. Und wir merken, diese Begrifflichkeiten sind genau das Gegenteil von dem, was Gottes Geist in unserem Leben bewirken möchte und das, was wir in dem guten Kampf des Glaubens uns aneignen sollen. Es geht genau konträr, es geht genau in die andere Richtung. Diese Menschen kommen bei Gott nicht zum Frieden und zur Ruhe. Und in 2. Timotheus 2,17 steht, und dass sich sowas dann einfrisst wie ein Krebs, der das Gute zerstört. Nach außen beschreibt es den Menschen, dass er anfängt, negativ zu reden, dass er argwöhnisch, misstrauisch wird und auch Misstrauen sieht. Und das ist kein gutes Fundament für Christen, die zusammenkommen. Das Nächste, was daran entsteht, ist Spaltung, dass sich Menschen trennen. Und das ist das, was wir auch in Apostelgeschichte 20 ganz am Anfang gelesen haben, wo Menschen als Wölfe beschrieben werden, die Leute aus der Gemeinde herauslocken oder dafür sorgen, dass Leute weggehen. Gegenüber dem Nächsten. Zänkereien, Schulgezänk, das ist eine Übersetzung, zerrüttete Sinne. Mit diesen Menschen ist es schwer, zu einem Frieden zu kommen. Das moralische Denken verändert sich. Ja, das zerrüttete Gesinnung beschreibt so ein bisschen dieses moralische Denken. Also Dinge, die vorher nicht möglich waren, verändern sich auf einmal so, dass man sagt, okay, das ist kein Problem, wenn ich das mache. Dann auf die Herzenshaltung betrachtet. Dort kommt das Thema Geld ins Spiel. Ja, Menschen, die die Gemeinde, den Rahmen des Glaubens dazu benutzen wollen, die Bibel beschreibt das hier mit Gewinn, also eine falsche Motivation habend, die Frage steht da so ein bisschen im Raum, was habe ich davon, was bringt mir das, wie kann ich das ausnutzen? Und das Ergebnis ist von der Ewigkeitsperspektive her wiederkommend, dass diese Menschen der Wahrheit beraubt werden, also dass sie vom Glauben abkommen, Schritt für Schritt. Und hier werden wir herausgefordert, auch uns zu sehen, jeder für sich selbst auch. Neige ich dazu, vielleicht in dem einen oder anderen Bereich mich in diese Richtung zu bewegen und bringe dadurch mich selber, vielleicht meine Familie, die gesamte Gemeinde auf einen Kurs, der von Jesus weggeht. Diese Verse dürfen uns auch einfach als eine Warnung und auch eine Herausforderung sein, weil die Bibel das auch als Realität beschreibt, wo wir uns als Gläubige und Gemeinde in einer Gefahr befinden. Am Ende noch ein paar Verse zum Abschluss darüber, wie das Wort Gottes uns helfen kann, mit dem umzugehen, was Gott uns in unserem Leben zur Verfügung stellt. Und dort steht ab Vers 17, den Reichen dieser Welt gebietet, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist und meide das ungeistliche lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis, die einige verkündigen, sie sind vom Glauben abgeirrt, die Gnade Gottes sei mit euch. Und hier geht es darum, dass ich mit den Ressourcen, die Gott mir gibt, einen guten Umgang habe und ein Verständnis von habe, wie die Bibel es uns beschreibt. Einmal, Reichtum und Besitz bezeichnet die Bibel als nichts Falsches. Wir dürfen Besitz haben. Viele geistliche Personen in der Bibel werden als sehr vermögend beschrieben. Aber wir brauchen das Verständnis, dass es eine Gabe Gottes ist, ein Geschenk Gottes ist, das Gott mir gibt, um damit weise umzugehen. Und die Bibel fordert uns an unterschiedlichen Stellen auf, dass wir uns nicht daran binden sollen, dass das nicht ein Ersatz werden soll für unseren Glauben und unser Vertrauen auf Jesus Christus. Wir sollen unsere Hoffnung nicht auf diese finanzielle Absicherung setzen. Und es soll nicht unser Leben bestimmen. Es soll nicht Gegenstand und Ausfüllen unserer Liebe sein und unser Leben so ausfüllen, dass es sich nur noch alles darum dreht. Und eine der wichtigsten Ziele, warum Gott uns beschenkt mit Ressourcen, mit Dingen, die wir verwalten dürfen, ist, dass Gott möchte, dass wir das für die Ewigkeit einsetzen, also fürs Reich Gottes. Deshalb beschenkt Gott uns, damit wir wiederum ins Reich Gottes investieren müssen. Das Christentum plädiert nicht an keiner Stelle für Armut. Es ist kein Verdienst, arm zu sein, und es ist auch kein Glück, ständig um das Nötigste kämpfen zu müssen. Reichtum kann ganz oft dazu führen, dass wir aber in einer Unabhängigkeit von Gott leben und uns damit in diese Gefahr begeben, dass Satan da einen Zugriff hat auf unser Leben, wie diese Zeilen es beschreiben. Die Bibel sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und Reichtum hat diese Eigenschaft, dass es unser Herz binden kann. Und deshalb sagen diese Verse, Geld ist die Wurzel alles Bösen. Also da entsteht viel Ungutes heraus, wenn wir das nicht in unseren Glauben und in die Beziehung zu Jesus Christus einbetten. Glaubenden Menschen ist bewusst, nicht die materielle Dinge machen uns glücklich und zufrieden, sondern es sind die Beziehungen zu Mitmenschen und zu Jesus Christus. Und wer am Ende weder Freundschaft noch Liebe kennt, den vermag aller Reichtum der Welt auch nicht glücklich zu machen. Glaubende Menschen konzentrieren sich auf Bleibendes, weil am Ende können wir zu Gott nur zwei Dinge mitnehmen, uns selber und unsere Beziehung zu Gott, die unser Leben ausgemacht hat. Der Umgang eines Gläubigen, so hat es MacArthur mal ausgedrückt, mit seinem Geld ist eines der aussagekräftigsten Kennzeichen seiner geistlichen Reife. Also lasst uns darauf Acht haben und diese Verse ermutigen uns dazu, dass wir unseren Lebensanker und unsere Ziele nicht hier auf der Erde festmachen, sondern in der Ewigkeit. Und Bewahrung erleben wir nur, wenn wir das umsetzen, was ich hier auch in Rot unterlegt habe, dass wir mit dem, was Gott uns geschenkt hat, dass wir da reich werden an guten Werken, dass wir unseren Schatz im Himmel suchen und dass wir am Ende irdische Werte gegen himmlische, bleibende Werte eintauschen. Abschließend möchte ich mit diesem Ausruf von Paulus an Timotheus, und da könnt ihr jetzt selber euren Namen einfügen, bei diesem Ausruf: O Robert, bewahre, was dir anvertraut ist, und irre nicht vom Glauben ab, die Gnade Gottes sei mit dir. Und das möchte ich uns mitgeben. Bewahrt das, was euch anvertraut ist, und geht damit weise um, sodass Gott dadurch geehrt wird. Und Gott möge euch darin Gnade schenken. Gottes Segen. Amen.